Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Decker und ich freue mich, die erste Folge zu Vinotech, dem Podcast rund um die aktuellen IT-Security-News zu öffnen. Wir haben die KW34, den 22.08.2023 und das Ganze mache ich nicht alleine. Bei mir ist mein guter Freund und Geschäftspartner Martin Lehnert. Hallo Martin.
Hallo Jens, grüß dich. Ich freue mich sehr auf unsere erste Folge. Freue mich auch, dass wir so einen tollen Namen gefunden haben.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, Martin. Wofür steht denn unser Name Vinotech?
Vinotech vereint das, was wir jeden Dienstag tun, nämlich Wein trinken und über Technik für uns dann IT zu sprechen. Wir sitzen jeden Dienstag zusammen. Ja, italienischen Wein, ja. Wir sitzen jeden Dienstagabend zusammen, unterhalten uns eben bei Wein darüber, was passiert in dem Bereich, den wir überblicken können, der für uns relevant ist. Und das ist hier an der Stelle Deutschland. Welche Unternehmen wurden gehackt? Welche Schwachstellen sind neu rausgekommen? Worauf muss man achten, wenn man IT verantwortet? Ja?
Und wir beide machen das auch beruflich. Wir sind beide so. IT-Unternehmer, machen das schon ein paar Jahre. Du machst das 15 Jahre.
Ich mache das schon seit 15 Jahren.
Gute 13, ja, knapp 14 Jahre. Und zurzeit sind wir beide bei einem mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz und dort als Geschäftsführer in einer outgesourcten IT unterwegs, um eben diese IT zu restrukturieren, haben zusammen schon einen IT-Service-Provider in Stuttgart aufgebaut und starten jetzt auch unser neues Projekt. TechZero heißt das. Martin, willst du kurz was zu TechZero sagen?
Ganz gerne. Die TechZero hat als Mission, ihr Unternehmen auf einen Cyberangriff vorzubereiten. Ja, ganz klar das Bewusstsein an der Stelle, dass es keine Frage des Ob ist, sondern eher des Wann. Und wenn man das vor dem geistigen Auge hat, dann ist es natürlich total wichtig, dieses ganze Thema Vorsorgeprävention zu betreiben, aber auch total wichtig für eben diesen Moment, wenn man gehackt wird, wenn man angegriffen wird, vorbereitet zu sein. Und das ganze Paket, darum kümmert sich TechZero.
Dann lass uns doch einfach mit den gehackten Unternehmen dieser Woche starten. Du hast ein paar mitgebracht, Martin. Starten wir doch mit der Polizei bzw. auch der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Dort gab es einen DDoS-Angriff.
Da gab es einen DDoS-Angriff. Also genau, zur ersten Episode und zum Start mal was Einfaches. DDoS-Angriff, verschiedene Dienste, verschiedene Services nicht verfügbar. Verantwortlichen Kollegen der IT hatten das nach kurzer Zeit dann auch wieder ganz gut im Griff. Man beobachtet das jetzt, aber ja, das ist mal was Leichtes zum Einstieg. Ja. DDoS, nicht so schlimm wie Ransomware.
Zumindest mal nichts verschlüsselt, nichts geleakt. Das ist so schon mal eine gute Nachricht bei einem DDoS-Angriff.
Genau.
Dann hast du den Trinkwasserverband mitgebracht aus Horneburg.
Ja, Trinkwasserverband Horneburg, jetzt vielleicht nicht München, Hamburg. Wieso?
Ja, Trinkwasser ist Trinkwasser.
Trinkwasser ist Trinkwasser und damit ja, kritische Infrastruktur zählt zur Daseinsvorsorge. Und wenn solche Unternehmen so eine kritische Infrastruktur nicht verfügbar ist für einen längeren Zeitpunkt, das ist immer Essig. Ja.
Und einen öffentlichen hast du noch dabei, das ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das ist jetzt nicht ganz aktuell diese Woche passiert, aber es gab ein Update die Woche zu diesem Thema, richtig?
Da gab es ein Update dazu, genau. Der interne BSI-Bericht zu dem Hackerangriff ist veröffentlicht worden. Also mal zusammenfassend, die Kollegen in Anhalt-Bitterfeld waren 210 Tage im Krisenmodus. Super interessant, was da so in dem Bericht steht. Wie haben die das angegangen? Was lief denn auch schief? Also die haben da auch gut Geld verbrannt, weiß ich nicht, aber durchgebracht, sagen wir es mal so. Und sind da an so ein paar Punkte gelangt, die wahrscheinlich viele Kommunen, Landkreise, öffentliche Auftraggeber an der Stelle haben, ja.
Dann haben wir die Woche noch das BRAK, die Bundesrechtsanwaltskammer in Brüssel dabei.
Genau, Bundesrechtsanwaltskammer, Büro Brüssel. Das Gute an der Stelle ist, die deutschen Kollegen hat es da wohl eher weniger erwischt. Die kommunizieren in der Regel über das Büro Berlin, aber die Kollegen, die eben mit Brüssel kommunizieren, hat es erwischt. 160 GB Daten abgeflossen. Angreifer drohen mit einer Veröffentlichung, ja, Kontaktinformationen, Kommunikationsverläufe auf einem Server betroffen. Ja, also.
Aber laut Pressemitteilung zumindest mal nicht das BA, das besondere elektronische Anwaltspostfach, das ist wohl weder von dem Hack bzw. dem Zugriff und der Datenverpflichtung betroffen. Gott sei Dank.
So sieht es im Moment aus. Ja, aber 160 GB an Kommunikationsverläufen mit und zwischen Anwälten und vielleicht auch eben ihren Mandanten. Das ist eine Menge Holz. Ich hoffe einfach, dass es nicht geleakt wird, aus welchen Gründen auch immer. Ich hoffe natürlich auch nicht, dass irgendjemand dafür bezahlt, dass
möchtest es
nicht
geleakt wird. Möchtest du uns was sagen damit, Martin?
Nee, also gar nicht. Aber so eine Sachen können halt echt ganz böse irgendwie die Verhandlungen beeinflussen, den Ausgang von Verhandlungen beeinflussen. Und ich sag mal, das Anwaltsgeheimnis an der Stelle ja besonders geschützt. Und wenn das dann so eklatant verletzt wird, das ist halt eine gemeine Sache, ja.
Ja, das ist definitiv richtig. Ein Wirtschaftsunternehmen, etwas älteres Wirtschaftsunternehmen haben wir schon dabei. 1881 gegründet als Uhrenreparaturgeschäft. 2,5 Milliarden Euro Umsatz, ca. 13.000 Mitarbeiter. 1924 umbenannt in das Unternehmen, was wir heute kennen, und 2 Terabyte Daten verloren.
Ich möchte lösen, wer ist Seiko? Genau, also die Kollegin hat es erwischt. Du hast gesagt, die abgeflossene Datenmenge gar nicht mal unerheblich, 2 Terabyte. Ist dann nochmal eine andere Hausnummer als die 160 Gigabyte, über die wir gerade gesprochen haben. Was an dem Fall so interessant ist, für die, die das gerne mal nachvollziehen möchten, ist die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und der Angreifergruppe.
Sie waren sehr freundlich.
Fast schon komisch, ja, an der Stelle. Die machen sich da sehr viel Gedanken, zumindest in ihrer Kommunikation, über den Ruf von Seiko und schreiben, ne, ihr müsstet jetzt mal reagieren und wir veröffentlichen jetzt die ersten Daten. Macht euch gar keine Sorgen um euren Ruf. Und Seiko hat zumindest mal bis dato noch gar nicht reagiert. Ja, echt witzig, wie die sich als professioneller, freundlicher Dienstleister gerieren und Seiko da unterstützen an der Stelle, ihre Daten wiederzubekommen. Ja, wahnsinnig freundlich.
Dann haben wir diese Woche noch kein Hack dabei, aber einen ganz interessanten Report vom Bundeskriminalamt.
Genau, du hast da was zugeschrieben, ne?
Ich habe da was zugeschrieben, genau. Auf dem Blog zu sehen bei TechZero, die Zusammenfassung von dem Report, dort auch nochmal verlinkt, der komplette Report ist sehr, sehr interessant, würde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Kurz gesagt hat das BKA die Zahlen aus 2022 veröffentlicht. Wir haben einen Schaden, zumindest der ermittelt werden konnte, von 203 Milliarden Euro in der deutschen Wirtschaft durch Cyberangriffe.
Die Zahlen werden immer größer, ich flippe aus.
Ja. Das ist schon mal eine echte Hausnummer, ja. Die Zahlen werden immer größer, das ist richtig. Allerdings wird auch eine Zahl kleiner, nämlich die der Meldungen. Ja, wir haben einen Rückgang der Meldungen von 6,5%. Das heißt, wir haben 136.000 Cyberangriffe gemeldet letztes Jahr, wovon 40.000 auch aufgeklärt wurden, was auch immer aufgeklärt bedeutet unterm Strich. Ja, auch das lässt der Report leider so ein bisschen offen. Wobei auch auf eine interessante Studie da drin verwiesen wird, die von einer Dunkelziffer von 91,5% ausgeht.
Ja, brutal. Ne? Also Dunkelfeld von 90%.
Pew. Bei 136.000 gemeldeten Angriffen, 91,5% Dunkelziffer. Und ja. Den Schaden von 203 Milliarden Euro, auch dort 91,5% Dunkelziffer.
Ja.
Das ist schon mal das Bruttoinlandsprodukt kleinerer Staaten, würde ich sagen.
Ja, das ist brutal. Ne? Also vor dem Hintergrund auch die 6,5% rückläufige Meldung. Boah, das war also, ich kann jetzt im Kopf nicht so gut Statistik machen, aber vielleicht ist das so irgendwie einfach die Schwankungsbreite dann an der Stelle, ja. Die Statistik halt ganz normal hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es weniger Angriffe und weniger Aktivität der entsprechenden Hackergruppen an der Stelle gibt, ja.
Ja, und der Report sagt auch ganz klar, ja, der Evergreen dabei ist nach wie vor Ransomware. Also das bleibt das Tool oder die Angriffsmethode, die einfach ganz weit vorne ist, bei den, nennen wir sie Kollegen. Und natürlich auch Phishing, ja. Also das Thema Phishing, gerade jetzt in den letzten Monaten ganz aktiv mit KI gekommen. Die Phishing-Mails werden immer besser, sie werden mehrsprachig, ohne dass sich da jemand großartig drum kümmern muss. Das macht die KI von alleine. Sie können immer besser zugeschnitten werden auf einzelne Personen oder einzelne Teams. Ja, wenn ich ein bisschen Social Engineering davor betreibe, dann kriege ich da auch immer bessere Zugänge zu den Firmen hin. Also auch hier, ja. Der Report ist extrem interessant. Ich würde mir wirklich mal durchlesen. Sehr spannendes Thema.
Ich meine, wir sind ja auch immer begeistert, wenn wir mit der KI mal interagieren, was da die letzten, wie lange ist es mittlerweile? 6 Monate seit dem Hype von ChatGPT? War ungefähr, ja.
Aber ich wüsste nicht, wie ich ohne sie arbeiten könnte, ehrlich gesagt.
Wie gut das geworden ist. Ja, also mittlerweile, erster Versuch, kommen da Texte raus, wo man sagt, okay, musst du vielleicht nochmal irgendwie hier und links ein bisschen feilen, aber so gut, ne? Und das halt schnell und automatisiert. So, wenn ich mir jetzt schnell und automatisiert über die API bei LinkedIn ein Unternehmen abgreife und dann schnell und automatisiert die Themen wieder in die KI füttere und sage, bitte schreib mir für jeden irgendwie die potenziellen Ansprüche und so weiter und so fort. Das geht ja alles viel, viel schneller, viel, viel automatisierter, als es vorher ging. Und das, was man ja
in
früher mal so.
In vielen Sprachen vor allen Dingen auch.
In unendlich vielen Sprachen, ja. Also das, was man früher mal so Spearphishing, ja, so ganz gezielte Phishing-E-Mails zugeschnitten auf den CEO, den CFO und so weiter, mit viel Aufwand irgendwie da händisch hingedrechselt hat, das kann ich heute auf breiter Front machen. Also die Qualität von Spearphishing in der Breite, da macht die Sache nicht besser, sage ich mal. Ne?
Und ChatGPT schreibt dir auch noch den Quellcode, um das Ganze automatisch zu verschicken.
Prima.
Super.
Das ist großartig. Du machst alles viel besser.
Okay, und damit du auch weißt, was du sinnvollerweise fischen musst, haben wir noch ein paar Schwachstellen mitgebracht. 4 sind es diese Woche. Fangen wir doch einfach mit, in meinen Augen, einer der gravierendsten an. Viele werden sie benutzen. Hier geht es um Remote Access. Hier geht es um Privileged Access Management. Viele nutzen das Tool auch einfach, um ihre Server zu administrieren oder ihre administrativen Zugänge zu verwalten. Ja, der Devolutions Remote Desktop Manager. Ist eine 8 von 10, Martin.
Ist eine 8 von 10, genau. Also Devolutions Remote Desktop Manager mit einer Schwachstelle. Wie gesagt, auch high. Wir sind uns da, glaube ich, einig an der Grenze zu critical. Das Ganze wird im Moment noch eingewertet. Also Devolutions selber sagt, vielleicht ist es auch nur eine 3. Die Kollegen, die CVE bzw. CVSS-Scores an der Stelle vergeben, sagen irgendwas zwischen 8 und 10. Wenn es nur eine 3 wäre, ja, wäre es mir immer noch ein bisschen zu viel dafür, dass es eben so ein zentrales Tool ist, um Server, also um Administration zu machen. Ja, also da geht es jetzt nicht darum, irgendwie Notepad irgendwie hat eine Schwachstelle, sondern echt eine zentrale Komponente, die in der Administration genutzt wird, mit einer Schwachstelle, bitte patchen, ja.
Und wenn du es deinen potenziellen Angreifer ganz einfach machen willst, dann hast du deine Dokumentation auch am besten im X-Wiki geschrieben, zumindest mal in dieser Woche.
In dieser Woche? Genau, also auch 9, X-Wiki 9. dabei. Mit einer 9,9.
Das ist keine Haltungsnote, ja, ne?
Nee, also 10 ist nicht besonders gut. Die Skala geht andersrum an der Stelle. Also das ist schon sehr weit oben. Also da kommen dann so eine Sachen wie von Remote aus nutzbar, ohne vorherigen Zugang, etc. pp. Also da kommt eine ganze Menge zusammen, bis ich auf eine 9,9 komme. An der Stelle brauche ich nur den Zugriff auf die invitation.webhome. Auch das ist jetzt keine besonders geschützte Seite. Kann dann Skripte drauf ausführen und auf alles zugreifen, lesend und schreibend, was in dem Wiki drin ist. Jetzt kennen wir alle die Situation bei uns, bei anderen, dass in so einem Wiki über die Zeit auch mal eher sensible Daten reinfließen. Ja, da steht ein API-Key mal drin, der vielleicht besser ein Passwort-Hub gehört hätte. Da stehen Personendaten drin. You name it. Ja.
Die Passwörter haben wir gut im Griff. Die haben wir im Passwort-Hub, aber wenn die Kollegen natürlich was dokumentieren und da mal eine API-Key reinschmeißen, das ist gar nicht so gut.
Dann ist das gar nicht so gut. Ja, und ganz viel von Doku, was man sonst sich erarbeiten müsste als Angreifer. Ja. Wenn ich die Netzpläne habe, wie hängt das zusammen? Was ist der kritische Server? Wie hängt das alles zusammen? Ja, wer spielt denn da in dem Wiki mit? Wer sind denn so die Autoren, der ganzen Beiträge? Ja, vielleicht auch der Beiträge zu den kritischen Infrastrukturen. Das bringe ich dann wieder ins LinkedIn, finde die Leute, dann bin ich wieder Spear. Also das ist nicht ganz unkritisch, wenn die Informationen aus so einem Wiki leaken oder in die falschen Hände geraten an der Stelle. Von daher, die Kollegen, die X-Wiki einsetzen, patcht das, bevor irgendwas passiert, ja.
Und wenn du die Woche so richtig Pech haben möchtest, dann hast du deinen Remote Desktop Manager und dein X-Wiki auf einem Server, der einen Broadcom Raid Controller hat.
Genau, die sind auch dabei, diese Woche sogar mehrmals. Ich glaube, das waren am Ende 10 CVE-Nummern, die da aufgemacht wurden. Alle so ein bisschen aus derselben Richtung. Broadcom Raid Controller haben auch ein Webinterface und das ist auf mannigfaltige Art an der Stelle ausnutzbar. Raid Controller patchen, Firmware patchen, ist jetzt auch nichts, was man so zum Vergnügen macht. Nee, das macht man nicht jeden Tag. Das muss auch gut vorbereitet zu sein. Da kommen halt ganz viele Sachen zusammen. Also habe ich überhaupt eine zweite Maschine, auf der ich das mal testen kann? Oder muss ich das auf meiner Produktion machen? Extrem unerfreulicher Umstand dann an der Stelle. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das letzte Mal auf Raid-Controllern ein Firmware-Update durchführen musste. ich bin ja eher so ein geplanter Mensch, ja. Und das kann, du kannst halt so viele Dinge planen, aber in dem Moment, wo du auf das Knöpfchen drückst und sagst, jetzt,
wird dir halt auch ein bisschen warm, ne?
Wird es warm und du bist so ein bisschen in Gottes Hand, ne? Kommt das wieder hoch? Verträgt sich das nachher noch mit dem Server? Wird es auch noch als Raid-Controller erkannt oder ist es eine Soundkarte? Nobody knows, ja. Und auf der Prot das zu tun, ja, da muss man schon ein bisschen mutig sein. Also, absolut. Also, wenn ihr das habt, prüft es. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, das zu testen, dann testet das. Ansonsten, ja, musst du halt beten. Ja, aber bei einer 9.9 ist auch nicht die Option, nichts zu tun.
Ja, machen muss es.
Genau. Das, da ist keine Frage. Also, wenn du nichts zum Testen hast, dann ist die Frage, wie mutig bist du und wann drückst du den Knopf?
Und gemacht hätten auch besser mal die Kollegen von MoveIt was, und zwar vor einigen Wochen.
Stimmt. Wobei die Kollegen von MoveIt an der Stelle, ich glaube nicht, Entschuldigung, die haben dann Patch auch rausgebracht an der Stelle, aber die entsprechenden Nutzer.
Okay, die Nutzer von MoveIt hätten mal besser was,
genau,
vor Wochen gemacht.
Die hätten mal besser was gemacht. Also MoveIt ging auch durch die Presse, eine 9.8er Schwachstelle an der Stelle gab. MoveIt ein Tool, um Dateien auszutauschen, oder sicher. Das ist der Witz dran, sicher Dateien auszutauschen. Unter anderem hat da, jetzt lasse ich mich kurzzeitig recht in Erinnerung, IBM mit den Gesundheitsbehörden in den USA Daten ausgetauscht und eben über diese 9.8er Stelle jetzt Millionen von Gesundheitsdaten verloren und wurden dann auch geleakt. Das ist halt,
ja, gefunden haben sie ja wieder, ne? Verloren haben sie nicht, aber
wissen halt nicht genau, wer sie noch mit alles Geld, hat. Ne? Es ist nicht weg, es hat nur jemand anders.
Genau.
Ja, so ist es. Also wir scherzen da so ein bisschen drüber. Es ist ja wahnsinnig bitter. Also Gesundheitsdaten als mit die sensibelsten und schützenswerten Daten, die man so erzeugen kann, haben kann, verarbeiten kann, millionenfach geleakt. Da ist mit Scherzen und Lachen eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Aber an der Stelle, was willst du tun? Ja, was wir damit sagen wollen, warum wir das nochmal hier in die Folge mit reingebracht haben. Das ganze Thema ist im Juni publik geworden. Wir haben jetzt Mitte, Ende August. Also die Schlagzahl zeigt dann auch, bitte zeitnah patchen. Ja, auch bei den Raid-Controllern, wir hatten es gerade. Ihr habt halt nicht 6 Monate Zeit, das zu patchen. Ja, im Zweifelsfall ist das Thema nach 2,5 Monaten gelutscht. Wenn es dumm läuft, auch nach einem Monat oder kürzer. So, und das ist mal einfach die Botschaft. Ja, da immer dranbleiben. Ihr müsst eure Landschaft kennen. Ihr müsst es verstehen. Was habt ihr im Einsatz? Dann schauen, gibt es da Schwachstellen dagegen, und dann zeitnah patchen. Also die Zeiten, wo das mal ein Jahr lang laufen kann, sind vorbei.
Ich will dir auch deinen Spruch nicht klauen, deswegen lasse ich dir den Browser-Patch-Spruch des Tages sozusagen.
Wir beenden die Folgen geplant immer mit Browser sind zu patchen. Browser, ja, da gibt es auch nichts mehr zu sagen. Browser sind zu patchen. Also und das ist das Einfallstor. Und zwar schnell. Immer und schnell. Ja, also 2 Tage dazwischen irgendwie sind eigentlich schon Tacken zu viel, weil wenn eine Phishing-Attacke kommt, dann öffnet sich in der Regel ein Browser, und wenn der Browser eine Schwachstelle hat, dann sind die Kollegen drin. Also Browser sind zu patchen. Dann setzt halt nicht 5 Browser ein, sondern fokussiert euch auf 1 oder 2, den ihr auch im Griff habt, den ihr patchen könnt. Tut es bitte. Ja? Also 1 Monat einen Browser nicht patchen, das ist in der Tendenz schon ein K.O.-Kriterium.
Genau. Das war das Schlusswort. Die CVEs haben wir euch in die Shownotes.
Ja.
Wir danken euch für die erste Folge, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wir versuchen das jetzt jeden Dienstag fertig zu kriegen, donnerstags rauszuhauen, das ist der Plan. Und halten euch da jede Woche auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao.